Songpoeten, der Podcast.
Hallo liebe SongpoetenzuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses wunderbaren Podcasts. Und heute habe ich zwei Gäste, über die ich mich sehr freue, denn ich glaube, sie haben trotz ihrer jungen Jahre eine Menge zu erzählen, weil die schon irgendwie für 20 Leute gelebt haben. Und sie haben ein ganz neues, aufregendes Projekt, über das wir unbedingt sprechen müssen, vor allem über das wir hauptsächlich sprechen müssen, ehrlich gesagt. Erstmal begrüße ich Sie, herzlich willkommen Roman und Heiko Lochmann.
Hey.
Hello.
Hallo Jungs.
Moin.
Erstmal, um das gleich vorweg zu sagen, ich habe mich jetzt ein bisschen mit euch beschäftigt und mit der Geschichte und so. Ich habe mir vorgenommen, heute mehr über Hero als über die Lochis zu sprechen.
Finde ich super.
Endlich.
Ja, das habe ich mir nämlich gedacht, weil man merkt es so ein bisschen, dass wenn man sich so Interviews mit euch anguckt, vor allem quasi vor der Hero-Zeit, euer jetziges Projekt heißt ja Hero.
Genau.
Und vor der ganzen Zeit, als ihr noch als die Lochis unterwegs wart und so und man da so die letzten Interviews guckt, auch so die ersten Hero-Interviews.
Ja, hat irgendwann keinen Bock mehr gemacht, ich sag, wie
es
ist.
Ne? Ihr erzählt, ihr müsstet die gleiche Story eine Quadrillion mal erzählen.
Da hast du recht. Ich meine, als wir dann das ganze Thema irgendwann an den Nagel gehangen haben, das ist jetzt auch schon 3 Jahre her oder so, da gab es dann wieder vieles Neues zu erzählen. Das war dann auch echt irgendwie schön, so ein bisschen deine Geschichte nochmal neu zu erzählen und auch irgendwie ein paar Jahre später, man wird ja dann auch irgendwie älter. Jetzt sind wir im Hier und Jetzt und ich finde es vor allem jetzt auch mit dem Album und alles, was kommt, für uns ist das ganze Lochis-Thema gefühlt schon so weit entfernt. Ja. Und wir haben einfach unfassbar viel Lust jetzt irgendwie über alles, was jetzt ist, zu erzählen, weil es da auch ganz, ganz viel neuen Kram gibt.
Ja, cool. Ich fange trotzdem mal kurz bei eurer Jugend und Kindheit an.
Na, voll.
Ihr seid aufgewachsen in Leeheim.
Yes.
Leeheim in der Nähe, habe ich gelesen, vom Riedsee. Der gilt als Hessens kleinster Badesee.
Der Riedsee ist der schönste See in ganz Hessen. Das ist wirklich, ey, das ist irre. Wir waren als Kinder, also Leeheim ist ein kleines Dorf, 3000 Einwohner, gehört zur Riedstadt. Das ist so eine Dorfgemeinde. Der Riedsee ist quasi, es war unser Hotspot, unser Place to be, als wir 8 oder 9 oder 10 Jahre alt waren. Wir sind immer mit unseren Freunden mit dem Fahrrad irgendwie 10 Minuten zum See gefahren und haben dann da den ganzen Tag irgendwie rumgespielt und uns in der Sonne, keine Ahnung,
Eis geholt
oder versucht, einen Backflip oder so zu machen, hat alles nicht funktioniert. Aber das war eine wunderschöne Zeit und auch dieses im Dorf aufwachsen als Kind, ich glaube, das war ganz, ganz wertvoll für uns. Auf der einen Seite waren wir da immer irgendwie die Außenseiter. Auf der anderen Seite war uns irgendwann so langweilig, dass man halt irgendwie kreativ sein musste, um Spaß zu haben. Ja. Und das war irgendwie geil.
Ja, Riedsee war schon cool, aber war schon eine schöne Zeit.
Ja. Oh ja.
Ich finde das interessant, weil wenn man so diese Interviews mit euch liest, also ihr seid ja dann irgendwann, als ihr etwas älter wart, ins Nachbardorf gezogen.
Ja.
Goddelau, das ist auch so, boah, hessischer, kann ein Ortsname nicht sein. Ich komme aus Goddelau.
Ja. Das ist super hessisch. Ey, auch immer wenn irgendwie Freunde, die ein bisschen weiter weg, die irgendwie nicht aus Hessen kommen, wenn wir denen mal unsere Heimat irgendwie zeigen, dann kommen auch immer so dieselben Fragen zusammen. Das hier, das Dorf heißt wirklich Goddelau.
Ey, aber
nebendran ist Wolfskehlen, Krummstadt. So heißen bei uns die ganzen Käfer. Aber mit ganz viel Liebe.
Ich habe mir drüber nachgedacht, aber Goddelau klingt ja wirklich so hessisch.
Ultra hessisch.
Und vor allem bei uns gibt es nur noch eine Abkürzung so in Riedstadt. Da sagt ihr nur Golle. So. Und zu Leeheim damals hat ihr nur Lame gesagt.
Also in Goddelau aber waren wir damals, vor allem du, Roman, immer im Skatepark, weil das war irgendwie ganz Riedstadt. Also aus allen Dörfern ist man dann da irgendwie hingepilgert und den Sommer hat man dann irgendwie dort verbracht, weil dort in Goddelau der einzige Skatepark war.
Oh.
Ja, das war damals schon ziemlich cool.
Skatepark ist krass, da muss man schon eine Menge Coolness beweisen,
Ich war nie der Coole da. Da waren immer die Coolen und ich war immer das Opfer da. Also ernsthaft, ohne Scheiß. Also da gab es teilweise Stories. Das war dann so die Zeit, als bei uns auch so ein bisschen schon losging, auch damals auf YouTube. Da waren natürlich alle irgendwie, fanden mich dann uncool und haben sich über mich lustig gemacht. Viele waren so 1-2 Jahre noch mal älter als ich im Skatepark.
Hast du aber trotzdem hinbekommen.
Nee, ich hatte so 1-2 Kumpels, mit denen ich dann trotzdem dann war. Aber es kam dann auch schon vor, dass sie dann einfach mal meinen Rucksack irgendwie dann in den Busch geschmissen haben und dann draufgepinkelt haben und so ein Scheiß. Ja. Also es kam dann alles vor, ja.
Das ist Leben am Dorf, wenn dann auch so jeder jeden kennt und so, dann geht das natürlich blitzschnell.
Safe,
Also ich kann mich erinnern, als ich irgendwie damals mit 17 bei Viva angefangen habe, ich komme auch aus so einer Kleinstadt, da war das dann auch so Talk of the Town und irgendwie, ich bin im Bus nach Hause gefahren nach der Schule und dann einer, ey Buckelberg, bist du jetzt beim Fernsehen? Und so.
Also das, oh, die Prominenz kommt.
Naja, genau. Das ist immer so ein bisschen, das ist tricky. Wie war das denn bei euch? Also du hast ja jetzt gerade schon gesagt, als es dann so losging und so und dann dieses Dorfleben, ihr habt auch mal erzählt, in Goddelau, da wart ihr so ein bisschen etwas außenseiterig, weil ihr quasi nicht von da kamt, also nicht so... kreisrunden Stammbaum hattet oder so, wie es am Dorf oftmals so der Fall ist, sondern ihr aus dem Nachbardorf kamt und so. Deswegen, da ist man dann schon direkt die Fremden sozusagen.
Ja.
Wie war das dann, als es dann auch noch mit dem Fame zusätzlich losging?
Boah,
dem
guck mal, wir waren das irgendwie unser ganzes Leben, auch damals unsere ganze Kindheit schon gewohnt, dass wir so ein bisschen die Außenseiter waren und halt nie so dazugehört haben.
Ja.
Und es hat sich auch damals dann unserer Karriere...
Weißt du, woran das lag? Weil ihr keinen Bock hattet?
Nee, weil wir halt zugezogen waren, weil, also im Dorf bestimmt Nummer eins, weil wir zugezogen waren und halt nicht da in dieser tiefgeschworenen Dorfgemeinschaft schon seit 200 Jahren mit drin waren.
Ja.
Und dann auch, weil wir Zwillinge sind. Und ich glaube, da waren wir immer so ein bisschen...
Weil diese Paradiesvögel quasi.
Ja, wir waren immer so die Weirdos da. Ja. Also wirklich so. Als dann irgendwie Kids da irgendwie ihre Kindergeburtstage gefeiert haben, da kam es oft vor, dass nur einer von uns beiden eingeladen wurde, weil wir zu zweit auch schwierig auszuhalten waren zumindest, weil es sagt das die Legende. Und so war das aber dann auch irgendwie damals auf YouTube in unserer Karriere, war das auch irgendwie immer so, dass wir nie so, wir waren nie irgendwie Part von so einem Camp oder von... Also wir waren immer so ein bisschen auf uns alleine gestellt und hatten damit irgendwie auch, ehrlich gesagt, gar keine Probleme.
Wir hatten halt immer uns, ne?
Voll. Und ich glaube, heute zum Beispiel bin ich da auch sehr glücklich drüber, dass wir versucht haben, uns irgendwie dann doch am meisten auf uns zu konzentrieren und so unser Ding zu machen und gar nicht so krass dazugehören zu wollen. Das war irgendwie... Es gab Zeiten, da haben wir uns bestimmt auch gedacht, boah, wäre schon cool, jetzt irgendwie zu denen dazuzugehören. Irgendwie, keine Ahnung, haben wir das dann immer selbst auch geschafft.
Alleine. Ja, und vor allem ist es, wir haben ja auch dann, also wie gesagt, das war schon früher im Dorf so, wir haben es probiert, unsere Eltern haben es probiert, aber man hat dann schnell gemerkt, hey,
man kommt da nicht rein
und das ist okay, oder die Leute wollen auch einen einfach irgendwie dann nicht ernst nehmen und das wie gesagt, das hat sich dann über unser ganzes Leben so ein bisschen gestreckt und irgendwann haben wir auch gecheckt, okay, weißt du was, scheiß auf alle, so, wir ziehen einfach unser Ding durch. Ja, ey, man kann und muss nicht jedem gefallen, das geht ja gar nicht.
Haben eure Eltern das jemals bereut, da hingezogen zu sein? Haben die jemals gesagt, nee, so, ah, wir
fassen hier nicht Fuß, ne?
Oder so?
Ich glaube nicht, ich glaube, also ohne Scheiß, ich bin unseren Eltern auch so dankbar und das wussten die auch, das war ja der Grund, warum die auch da, glaube ich, hingezogen sind dann, als sie uns bekommen haben. Ich bin so dankbar, dass wir trotzdem im Dorf groß geworden sind. Kindheit, quasi am Land, auf dem Feld. Wir konnten immer auf Baumhäusern spielen. Es war so geil, so. Und wir waren so selbstständig, auch schon in jungen Jahren. Und wir hatten natürlich auch irgendwie das Privileg, dass wir irgendwie ein gesundes, also wir hatten nie viel Geld und so, hatten jetzt nie irgendwie, wir waren auch immer irgendwie zur Miete gewohnt und rein Eckhaus oder was weiß ich, also ganz normal. Aber trotzdem hatten wir das Privileg, dass wir dafür immer eine super gesunde und schöne, liebevolle Familie hatten. Es war immer jemand zu Hause und so weiter. Und also da bin ich so, so dankbar für, dass wir eine echt schöne Kindheit hatten, die uns auch auf jeden Fall, glaube ich, zu denen gemacht hat, die wir heute sind. So. Also da sind wir unseren Eltern dankbar. Und ich will es auch gar nicht anders. Ich bin froh, dass ich jetzt nicht irgendwie in der Stadt aufgewachsen bin.
Ja.
So.
Ja, das war schon perfekt, so wie es war. Auch, auch das Dorf damals, wo wir gelebt haben, Leheim und Riedstadt und all das.
Das war echt perfekt, ja.
Ich kann dich da total zustimmen. Ich finde das auch super, so behütet aufzuwachsen.
Genau,
und in so einer kleinen Umgebung, wo auch alle immer alles so ein bisschen im Blick haben und wo man sich eben, wie du sagst, sehr früh selbstständig wird und auch alleine bewegen kann. Und das ist ja in der Stadt irgendwie viel schwieriger für Kinder und Jugendliche und so.
Voll.
Das finde ich schon, ist echt viel wert, finde ich.
Ja, ich
weiß ja gar nicht, wie es ist, ne? Also, wir könnten jetzt gar nicht sagen, okay, so ist es in der Stadt groß zu werden als Kind. Wir kennen es halt nur so.
Ich sehe das an meiner Tochter. Die ist jetzt in der Stadt groß geworden und ich sage euch, wir hatten es besser. es war besser, im Dorf oder in der Kleinstadt aufzuwachsen, als in der Großstadt.
Ich denke halt einfach an diese ganzen Erinnerungen, die ich noch habe aus meiner Kindheit, wo wir halt wirklich, bis es dunkel wurde, auf dem Feld oder im Wald rumgespielt haben oder auf Baumhäusern oder auf dem Bolzplatz und das war damals echt irgendwie schön. Und wenn ich halt heute daran denke, dann denke ich nur daran, dass es super schön war und dass ich es nicht anders gehabt haben hätte wollen.
Ja, absolut, absolut.
Ne? Also ich.
Ich finde das ganz faszinierend, weil dann, ihr habt auch irgendwann mal, habt ihr mal in einem Interview erzählt, dass dann so mit 11, 12 macht halt Baumhäuser bauen keinen Bock mehr und dann fängt man an, irgendwie was anderes zu suchen oder Ausdrucksformen zu suchen. So. Und so seid ihr dann letzten Endes auf YouTube gelandet und habt da irgendwie euren Kanal gestartet und diese Videos gemacht, die dann auch super schnell mega erfolgreich wurden und dann irgendwie erster Web-Videopreis und Preisverleihung und dann plötzlich ging die Maschinerie los und es wurde immer größer, immer größer. Mhm. Und ihr habt irgendwie aber wirklich so die ganzen Fans alles von Hand eingesammelt sozusagen und konntet irgendwie im Kanal in Ruhe beim Wachsen zusehen. Eine Frage, die ich ganz spannend finde, die ich aber nie irgendwo gehört habe, was aber diese ganze Lochis-Zeit betrifft. Wie gesagt, wir reden jetzt hier irgendwie von Leheim und Goddelau und so. Man kennt das von 1000 anderen Acts, von Tokyo Hotel, bla bla bla, von Leuten, die Teenager-Stars sind, dass die dann, auch wenn die in Magdeburg oder sonst wo gewohnt haben, einfach irgendwann mega belagert wurden von Fans, die dann da alle abhängen und so, im Guten wie im Schlechten. War das bei euch nicht auch so? Ich meine, so ein Dorf, da weiß man doch sofort, wo wer wohnt und so, und ist eigentlich easy rauszufinden.
Aber im Dorf, Also da kannten uns alle schon irgendwie schon viele Jahre, bevor es den ersten Klick irgendwo gab im Internet. Deswegen,
ja, ich meine, dass so Fans hingepilgert sind.
Du meinst so, ja, außerhalb von, also, ne?
Ja, ich verstehe. Das kam dann irgendwann schon vor, aber jetzt auch nicht so in Massen, weil wir es auch wirklich auch gerade am Anfang lange privat gehalten haben, wo wir und wie genau wir wohnen. So, irgendwann war es dann öffentlich und dann war das auch alles ein bisschen entspannter und aber das hatten wir tatsächlich zum Glück.
Na doch, Helgo, es kam wirklich. Schon. Es kam,
ja, aber nie so Massen, dass dann tausende Leute nach Rehheim pilgern.
Es gab jetzt keine Demonstration vor unserem Haus, wie es, glaube ich, damals bei Tokyo Hotel oder so war. Das haben wir noch ein bisschen erzählt, dass da ging es ja richtig ab. Ja, ja. Aber es kam schon vor, dass da regelmäßig irgendwie Fans, ne, das ist ja nur mit einer guten Absicht, ne, mit gar keiner bösen Absicht, bei uns vor der Haustür standen. Und da mussten wir dann so ein bisschen aufpassen, weil man musste es dann schon, oder wir wollten es dann schon irgendwie auch trennen.
Aber so extrem, also es ist nie eine Extreme gefallen.
Ja, okay. Ja, okay.
Alles noch entspannt.
Ja, das ist ein Glück.
Ja, das
ist ja total krass, was da manchmal für Storys sind. Ich weiß noch, in Köln damals hat ja die Kelly Family auf einem Hausboot gewohnt. Mhm. Und die lagen in so einem Industriehafen. Ja, und stimmt. Da haben den ganzen Tag irgendwie 100 Fans gecampt. Wow. Und dann konnte irgendwie keiner mehr arbeiten.
Aber ich glaube, das ist schon nochmal ein Unterschied, wenn man in einer Großstadt wohnt, wo man sowieso ganz viel Trubel ist oder halt in der hessischen Provinz irgendwo in Südhessen da. Ich glaube schon, dass es nochmal einen Unterschied macht.
Ja. Weiß ich nicht. Ich
glaube schon.
Naja, es gibt ja genug Leute, auch sehr bekannte Menschen, die in der Großstadt wohnen, Heiko, wo jetzt auch kein Trubel ist.
Okay.
Bei denen vor der Haustür. Ja, da wurden wir so ein bisschen von verschont. Bin ich auch sehr froh drüber, ehrlich gesagt. Es wäre, glaube ich, so stressig gewesen, ey.
Es war ja so auch schon stressig genug. Ihr wart irgendwie sehr jung und dann ging das eben los und ihr habt da dieses ganze Theater mitgemacht. In einem Interview zum Ende der Lochis, das ich gelesen habe gesehen habe, da habt ihr mal erzählt, dass es dann so ungefähr, ja, es muss dann so 18 gewesen sein, 2018 oder so, dass ihr euch so ein bisschen diese Bruderschaft, die ihr habt, so ein bisschen aus den Augen verloren habt und euch so ein bisschen so, also ihr habt dann öfters gesagt, dass ihr so eine Art Rollen gespielt habt, aber nicht mehr so richtig authentisch oder so richtig echt an euch dran wart, sozusagen.
Ja, das war so eine, das steht auch in unserem Buch, haben wir sogar ein ganzes Kapitel über diese Zeit geschrieben. Es gab einfach so eine Zeit, es war so 1,5 Jahre, wo wir, glaube ich, einfach so ein bisschen die falschen Menschen um uns rum hatten, wo deren Verhalten dann auch auf uns so ein bisschen abgefärbt hat.
Auch dieses klassische Klischee, irgendwie junger Künstler und die Industrie.
Voll, voll. Ja. Also gar nicht jetzt nur irgendwie Fake Friends, sondern auch Fake People um uns rum im Geschäft. In dieser Zeit war es, das war so das erfolgreichste Jahr irgendwie, Lochis, oder das verrückteste. Da waren wir wirklich 300 Tage im Jahr unterwegs. Das war ein Wahnsinn und wir wurden da rumgeschickt wie die Zugpferde irgendwie. Es war wirklich crazy. Und in dieser Zeit haben wir, glaube ich, so ein bisschen, auch wenn wir es gar nicht wollten, glaube ich, so, im Nachhinein kann man das sagen, haben wir uns halt so ein bisschen verloren und so ein bisschen dieser brüderliche Zusammenhalt oder diese Dynamik, die wir beide auch haben, die wir jetzt auch die letzten Jahre wieder so gespürt haben und die uns ausmacht, die haben wir da, glaube ich, so ein bisschen eine Zeit lang so ein bisschen außer Augen gelassen. Das war super schade. Wir haben ja dann irgendwie trotzdem noch die Notbremse gezogen, bevor es zu spät wurde.
Ja, da wurde fast irgendwie das Hobby und die Leidenschaft vom ganzen Business und von der ganzen Industrie so begraben, aber ja, zum Glück dann doch nicht. Aber es war schon crazy irgendwie. Haben wir auch erst so danach eine Perspektive mitbekommen, was, oder auch gespürt, was da eigentlich alles abging, weil das war eine Zeit, da konnten wir überhaupt nicht durchatmen. Da gab es gar keine Zeit, um mal irgendwie was zu verstehen überhaupt richtig und mal irgendwie zu reproduzieren, was eigentlich die letzten Monate oder so abging. Aber wir haben, glaube ich, aus der Zeit gelernt. Das ist jetzt im Nachhinein, glaube ich, eine sehr wichtige Phase gewesen.
Es ist ja dann auch plötzlich ein Beruf, ne? Also es ist ja, ihr habt das ja als Spaß angefangen und dann ist irgendwann spätestens da, ist dann der Punkt erreicht, wo es ein Beruf ist, wo dann irgendwie plötzlich auch Leute Sachen verlangen und auch verlangen können von euch und so und ihr da irgendwie, also nicht mehr alles Fun and Games ist und das ist ja...
Ja, du hast halt eine Verantwortung.
17 oder 18 oder so, dann ist das ja ein Riesenpaket, das man da plötzlich auf sich laden muss.
Ja, schon. Und man hatte irgendwie auch eine Verantwortung. Ich weiß gar nicht, wie bewusst uns das damals in dieser Zeit war. Unterbewusst vielleicht dann schon, ich weiß es nicht genau. Es ist so halt, es war halt, also wir hatten dann irgendwann, haben wir in dem Zeitraum auch dann unsere eigene Agentur gegründet und so weiter. Hast irgendwie auch Angestellte und bla bla bla. Und du hast einfach nochmal mehr Verantwortung dann. Und klar, es ist irgendwie ein Job dann auch. Und ich glaube, man muss halt einfach vor allem als Künstler und so aufpassen, dass es nicht zu viel nur Job wird. Mhm. Und dass man, ne, also bei dem ganzen Hustle und Co., dass man trotzdem auch nicht vergisst, dass man, wenn man halt nur Job, und man sieht es als Job und man ist hier von einem Termin am anderen und hier eine E-Mail und zack, und halt, das hört gar nicht mehr auf. Mhm. So, wo ist da noch Platz für irgendeine Art von Kunst oder Inspiration? Mhm. Das ist ja einfach nicht möglich. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Es war auch damals so eine Zeit, wo es, glaube ich, einfach sehr, sehr viel dann war.
Aber soll es gar kein Rumgeheule sein, es ist nur irgendwie interessant zu beobachten.
Ach, man kann ja auch mal rumheulen. Ich meine, wenn es irgendwie anstrengend und stressig war und man,
stimmt schon,
man ja, selber irgendwie so ein bisschen überfordert ist davon, dann ist es auch völlig okay, im Nachhinein dazu sagen, es war vielleicht etwas too much, was man sich da aufgeheizt hat. Ihr habt ja 3 Alben gemacht als Lochis. Mhm. Ihr habt 1 davon in Thailand aufgenommen.
Ja, das war genau diese Zeit. Also war geil.
Scheint eine geniale Idee.
Es war eher der Gipfel irgendwie. Also das war so, sag mal, die letzten 5% dieser Zeit endeten dann mit einer viel zu prolligen Albumproduktion 6 Wochen lang in Thailand.
Ja, fracken.
Wart ihr dann aber auch so, wie man das so von allen Band-Stories kennt, dass man dann so, ich spreche nicht mehr mit dem und jetzt kommt er schon wieder zu spät zum Einsingen und was ist das für eine scheiß Idee?
Nee, ich glaube,
wir
waren immer sehr diszipliniert, also wirklich immer. Ja, nee, es war einfach unnötig. Ja. Und wir hatten wirklich, glaube ich, die kreative Muse war irgendwann überhaupt nicht mehr vorhanden, so gefühlt. Und also ich glaube, in Thailand damals, wie gesagt, das war so wirklich am Ende von dieser Zeit, wo wir uns dann auch von den Personen oder beziehungsweise den, ja wie sagt man, davon getrennt haben, sage ich mal so.
Schlechten Einfluss.
Den schlechten Einfluss, das Wort habe ich gerade gesucht.
Du merkst schon, wir müssen da ein bisschen drum herum reden, weil das sonst, da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu gezielt auf eine Person, aber das hat Gründe so.
Aber das war schon eine Zeit, da haben wir uns wirklich so angeguckt und da haben uns auch Roman und ich uns beide gedacht, so, sag mal, was machen wir hier eigentlich?
Was machen wir hier?
So, wir kommen aus einem Dorf mit 3000 Einwohnern und jetzt sind wir hier gerade in Thailand in irgendeinem viel zu teuren Studio, fliegen hier irgendwelche Menschen ein.
In Business Class, Alter?
Ja, so, also,
Alter?
Ich habe gar keinen Bock auf so diesen ganzen Schickimicki-Scheiß, sondern...
Und wer bezahlt das überhaupt? Ach stimmt, das sind ja wir. Also es war eine sehr verrückte Zeit und das meinte ich auch mit Notbremse. Kurz danach haben wir dann irgendwie, weil wir immer noch auch Leute um uns haben, die seit immer irgendwie bei uns sind und uns wirklich behüten. Zum Beispiel der Pascal, unser Anwalt und Berater seit 12 Jahren. Ja. Und mit dem, und es gab so ein paar Leute, die dann wirklich auch uns dann die Augen geöffnet haben, wo ich auch heute sehr dankbar bin, weil wenn du damals 17 bist, du checkst es dann vieles nicht und du hast ja auch Angst, teilweise sich dann von Leuten zu trennen, weil du denkst, okay, ohne die funktioniert's nicht. Ja. So, obwohl du ganz vergessen hast, dass die ersten 7 Jahre oder so auch ohne die geklappt hat. Und das ist, glaube ich, oft so, dass auch, habe ich auch schon oft mitbekommen von anderen, dass ein Manager oder sowas sich so ein bisschen sehr verantwortlich machen für den Erfolg von Künstlern und so. Da muss man, glaube ich, ein bisschen auch als KünstlerIn aufpassen, dass man nicht sich, also was heißt nicht zu abhängig macht, dass man nicht so irgendwann das Gefühl hat, okay, ohne diese eine Person bin ich nichts. Mhm. Weil am Ende die Leute da draußen, die mögen, die sind Fans von dir und nicht von deinem, von der Industrie. Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall, das war so auch ein geiles Learning für uns nochmal. Und am Ende haben wir dann irgendwie die Augen zugedrückt und das war dann, ja, die Notbremse irgendwie gezogen haben. Das hat dann auch ein bisschen gedauert, bis sich alles wieder eingegroovt hat. Aber wir haben wieder zurück auch zu uns gefunden. Und das war eine sehr, sehr wertvolle Zeit. Und auf einmal hat alles wieder angefangen, mehr Spaß zu machen. Alles hat wieder angefangen, auch sich
Sinn
wieder
zu ergeben.
Wieder einen Sinn. Nee, aber es hat sich auch so wieder so voller Liebe, so aus Herz angefühlt. Also es hat sich so nach Liebe wieder angefühlt. Mhm. Und das war wieder so wahrhaftig und so familiär. Das war sehr wertvoll, diese Zeit.
Ja.
Hat ein bisschen gedauert.
Bis
das Herz wieder aufgetaut ist.
Ja, genau.
Ja, das ist ja immer der Trick von so manipulativen Personen, dass die dir wirklich das Gefühl vermitteln, ohne mich läuft hier gar nichts irgendwie. Ja. Ohne mich kriegst du halt nicht gebacken. Das ist immer krass, wenn man so Leute irgendwie, gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, gerät man immer wieder an solche Menschen. Es ist echt wahnsinnig schwer, die zu erkennen.
Und wenn man wahrscheinlich als junger KünstlerIn wahrscheinlich noch mehr.
Ja, das
also,
wahrscheinlich noch mehr jetzt, glaube ich auch. Ja, vor allem,
ist ja dann wie so Frischfutter für Haie. Egal.
Ja, egal.
Naja.
Nur mal ganz kurz, wie muss ich mir denn so eine Albumproduktion in Thailand vorstellen?
Das ist komplett der Gegenteil von dem, wie es gerade aktuell mit Hero ist tatsächlich. Wir haben damals Songs geschrieben, über ein Jahr ungefähr verteilt und haben die dann dort aufgenommen, dort noch an den Songs, an den Beats gearbeitet, haben da irgendwie unser komplettes Team eingeflogen und also wirklich irgendwie samt Produzent, als auch irgendwie Band, Kameramann, wer war noch alles dabei?
Ja, es war so,
da
also
war irgendwie jeder dabei.
Band war da, Produzenten waren da, da wurde alles eingespielt, eingezockt, wir haben währenddessen irgendwie aufgenommen und das innerhalb von einem Monat eigentlich, also war auch super stressig dann. Ja. Wir parallel noch Vorbereitung für Let's Dance, weil das kam dann danach noch, das heißt immer hier noch, wir hatten eigentlich gar keine Pause, damals auch immer noch mit Personal Trainer noch dazu und das war crazy bei 35
Grad. Parallel noch irgendwelche Videos drehen halt, die hier noch dazukommen, weil das war ja damals auch einfach ein Thema, dass man irgendwie wöchentlich noch liefert. Dann kam noch so Werbekooperation dazu, die man auch noch da alles abfrühstücken musste. Also dann noch so Shootings, 5 Musikvideodrehs in der Woche, also alles.
Ja,
das war schon krank, war schon crazy, Alter. Ja.
Aber das, ich finde das so bewundernswert, weil wenn man eure ganze Karriere bis heute, bis zu diesem Tag verfolgt, dann fällt ja schon auf, dass alles, was ihr macht, seit klein an, ihr mit einer gewissen Disziplin, also ihr habt immer so, ihr zieht immer durch und ihr seid nicht so irgendwie, also ihr habt auch, als dieser ganze Wahnsinn schon losging, habt ihr auch irgendwie noch die Schule fertig gemacht. So, wo, ja, also ich hab das, fand das damals nicht mehr interessant, zur Schule zu gehen, als ich im Fernsehen
war. Ich glaube, ja, bei uns war es, oder bei mir zumindest, das hört sich jetzt richtig dumm an, aber ich hatte schon immer das Gefühl, wir müssen irgendwie auch die Extrameter gehen, so, weil dieses, keine Ahnung, durch Zufall über Nacht berühmt werden, wie man es irgendwie kennt, das hatten wir irgendwie nie und so diese, und wir hatten auch, und das ist irgendwie ganz spannend, weil manchmal sprechen uns jetzt Leute an, boah, ihr hattet früher voll den Hype auf YouTube, bla bla bla. Aber dieses Wort Hype irgendwie, also ich hatte nie das Gefühl, dass man so plötzlich irgendwie, obwohl das jetzt im Nachhinein, weiß man, das war ja so, so, aber ich glaube, wir hatten nie das Gefühl, ganz oben in Anführungszeichen angekommen zu sein, und das war immer, und das war vielleicht, war gar nicht das Ziel, aber trotzdem war immer so dieser Anspruch, okay, ey, wir müssen alles geben, und vielleicht ist es aber auch die Angst, das zu verlieren, was man sich irgendwie aufgebaut hat und das, was man liebt. So, ich glaube, das ist wirklich,
Was das wird auch nie aufhören, ja, glaube ich. Ich habe also wirklich, auch wenn ich jetzt heute darüber nachdenke, das war schon immer so, man hat immer irgendwie Angst, okay, dass man was verpasst oder dass man es irgendwie, dass man, dass die Leute einen vergessen oder dass man es irgendwie, und aber auch auf der anderen Seite haben wir immer so einen Hunger und so einen Ehrgeiz und wir wollen es auch und wir haben so einen Antrieb und irgendwie auch durch die letzten Jahre irgendwie so einen gefühlten Schmerz in uns und wir wollen einfach, wir haben so eine, und zusammen als Heiko und ich sind eh so ein Energiebündel zusammen, so, und wenn der eine nicht, keine Kraft hat, dann hat der andere Kraft und zieht den anderen wieder mit, so, das ist wie so, ne, wir schieben, wir pushen uns dann auch gegenseitig und irgendwie, das Stichwort Disziplin, da hast du recht, und das, wir waren wirklich schon immer sehr, sehr diszipliniert eigentlich, und wenn es dann irgendwie was gab oder auch wenn es sehr schwierige Phasen waren oder hart oder super viel zu tun gab oder auch wenn man einfach nur Geduld braucht, waren wir immer sehr, sehr diszipliniert. Ja, weil,
habt ihr das so von zu Hause mitbekommen? Also haben eure Eltern euch auch immer ein bisschen...
Geht eigentlich haben wir uns immer machen lassen, wenn ich ehrlich bin.
Voll.
Also was heißt diszipliniert? So, ich meine, es gab jetzt... Ich glaube, dann, wenn es drauf ankommt, sind wir diszipliniert. Das heißt nicht, dass man immer irgendwie, keine Ahnung, jeden Morgen um 6 Uhr aufsteht, um erstmal Sport zu machen. So.
Hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ich meine nur, es ist ein übertrieben. Hätte gern sowas, aber man muss dazu auch sagen, wir sind auch wirklich oft irgendwie zu spät bei irgendwelchen Terminen. Heute waren wir pünktlich. Also halb pünktlich auch nur, muss ich dazu sagen eigentlich.
Ja, aber es geht darum, glaube ich, dass wir einfach nicht aufgeben, so, ja, nach genau, dem Motto, sondern so, ja. Das waren wir irgendwie noch nie, dass wir es irgendwie aufgeben oder halt sagen, ey, boah, nee, wir lassen es jetzt sein und fuck. Wir beißen dann lieber auf die Zähne und ziehen dann durch. Und was ich schon oft dann irgendwie auch gemerkt habe, es gab auch bei uns schon oft so auch mal so Downphasen, wo du dann auch mal ein paar Tage oder Wochen, wo es halt wirklich, wo du genau diese Fragen stellst, so, ey, lohnt sich's, bla bla bla. Aber wenn man genau da dann durchhält, vielleicht ein bisschen weniger macht, aber trotzdem weiter am Ball bleibt, dann gibt's danach auch wieder Phasen, die dann voller Höhepunkte sind und am Ende stehst du vielleicht sogar am Ziel und schaust dann nach hinten und bist froh. So, wir haben, glaube ich, einfach immer das Gefühl, vor allem gerade eben jetzt, weil ich meine, dieser ganze, auch Lochis Ende damals und jetzt die ganzen Sachen mit Heroes, ist ja auch ein Risiko, was wir da irgendwie sind. Und ja, man springt so ins...
Ihr hättet ja auch einfach weiter die Lochis machen können.
Voll, man hätte wahrscheinlich, also irgendwann, es ist schon ein endliches Thema, glaube ich, aber man hätte die Kuh noch ein bisschen welken können und so weiter, aber es ist trotzdem so ein Sprung ins kalte Wasser. So, du weißt gar nicht, ob das jetzt alles aufgeht. Und ich glaube, Heiko und ich, wir haben auch beide so, okay, wir wollen am Ende, egal ob es irgendwie funktioniert oder nicht, wir wollen am Ende zumindest sagen können, ey, wir haben alles gegeben. Ja. Wir lieben das ja auch, das ist eine Leidenschaft, wir brennen so krass dafür, wir haben so einen Ehrgeiz in uns und so viel, was wir auch der Welt irgendwie noch sagen wollen und zeigen wollen, und deswegen ziehen wir einfach durch, weil wir wissen, okay, und das haben dir bestimmt auch schon viele andere gesagt, am Ende Durchhaltevermögen und auch Hard Work, meistens halt sich's am Ende aus und man muss halt einfach dranbleiben. Und vor allem, was ist denn Option B? So, was ist denn jetzt die zweite Option? Einfach chillen und warten, ob man Glück hat?
Ja.
So, ich glaube schon, dass man auch sein Glück irgendwie, das Sprichwort klar, man hat sein Glück dann schon irgendwie, nicht immer, aber oft auch so ein bisschen selbst in der Hand oder zumindest das, was man hat. So, ja. Was hab ich, was kann ich ändern, was kann ich nicht ändern? Es gibt Dinge, die kann ich jetzt gerade nicht ändern. Aber die Dinge, die ich ändern kann, let's go, wenn ich es will, wenn mich das weiterbringt.
Das
ja,
ist aber
boah, ich klinge wie so ein Motivation-Coach, Alter.
Nee, überhaupt nicht. Aber das ist ja interessant, weil das ist ja etwas, was... Also ich verstehe, dass du mir das jetzt sagst, so quasi, ne, in Retrospektive zu dem, was ihr erlebt habt und zu dem, was ihr irgendwie schon gemacht habt und wie es sozusagen verlaufen ist in eurem Leben und mit eurer Karriere und so, dass man dann so im Rückblick und wenn man das so reflektiert und wenn man älter wird, fängt man auch viel mehr an, das eigene Handeln zu reflektieren, auch in der Jugend und so, dass man dann auf den Punkt kommt zu sagen, ja, mir fällt nicht alles in den Schoß, man muss auch dafür arbeiten und so. Das macht ja total Sinn. So. Das ergibt ja total Sinn. Das ist ja irgendwie logisch, aber dass man irgendwie mit 13 so eine Disziplin an den Tag legt, dass man da irgendwie so ein ganzes Unternehmen quasi am Laufen hält.
Ja, also gerade so am Anfang, das war ja einfach nur ein Hobby und wir haben es einfach gemacht, weil wir so Bock und Spaß dran hatten. Ja. Und wir haben viel lieber unsere Freizeit damit verbracht als mit anderen Dingen. Und deswegen war das für uns gar kein, so wir, das war wie so eine Challenge, die wir uns selbst stellen. Das hat einfach nur unglaublich viel Spaß gemacht. Wir sind da so drin aufgegangen. Deswegen, gerade am Anfang war das so, da war Disziplin oder so. Das war für uns gar kein Thema, weil das, was sollen wir denn sonst machen? Das war einfach so, okay, ja, wir machen das jetzt. Okay.
Voll, das ist wie andere, die gehen auch dreimal in der Woche irgendwie zum Sport oder zum Fußballtraining. Haben wir auch damals Fußball gespielt. Aber ich meine damit, die haben nachher Spaß und gibt man, da kann man auch sagen, okay, ihr habt ja, boah, du bist jede Woche dreimal zur selben Uhrzeit hast du jahrelang Fußball gespielt. Boah, das ist ja diszipliniert. Wir haben einfach irgendwie jeden Tag oder jede Woche mehrmals halt damals irgendwie Musik gemacht, Videos gedreht und haben halt auch einfach Spaß gehabt. So. Und am Anfang haben wir uns da, also wirklich, haben wir uns einfach über nichts Gedanken gemacht. Wir haben einfach wirklich gemacht. Das ging ja dann irgendwann erst los, mit, dass es dann professioneller wurde.
Ja. Verstehe. Dann mussten die Lochis sterben, damit ihr leben konntet, sozusagen. Ihr habt dann 2019 die Lochis begraben, habt dann so ein Video gemacht, wo ihr das irgendwie nochmal alles erzählt, euch auch bedankt habt für die Zeit, euch sogar sehr rührend beieinander bedankt habt in diesem Video. Mhm. Und es gab auch so ein bisschen, es gab manchmal so Formulierungen im Umfeld dieses Ende der Lochis, in dem ihr dann irgendwie auch gesagt habt, so, ja, wir wollen jetzt auch mal getrennte Wege gehen und so, was ja dann so ein bisschen shocking war für die People. Wie war das denn jetzt so, als dann dieses Video veröffentlicht wurde und dann auch das letzte Album raus war und dann quasi die Lochis Zeit wirklich vorbei war.
Weißt du, was aber so geil ist? Dieses Thema getrennte Wege. Wir haben das so, also wir haben nie gesagt, jo, wir trennen uns jetzt. Das wirklich, das...
Ich glaube, wir haben es nie in unserem Leben gesagt.
Nein, haben wir wirklich nie gesagt. Die Einzigen, die uns immer wieder und die Einzigen, die uns damit konfrontiert waren, immer irgendwelche Medien, die einfach so eine Schlagzeile wollten.
Dann gesagt
haben, die Leute, ja, das war total lustig, weil so oft wurden wir damit konfrontiert und wir haben das wirklich nie gesagt. Ja, wir trennen uns jetzt und wir gehen jetzt getrennte Wege. Das stand für uns nie zur Debatte.
Ja, verstehe.
Never ever so, weil wir haben uns getrennt von unserer Vergangenheit, ohne sie dabei zu vergessen, weil das ist bis heute und wird auch immer ein Teil davon sein oder von uns sein. Aber ich fand es so lustig, weil auch in dieser Zeit dachte ich mir so, hä, wo kommt denn das jetzt her?
Ja.
Okay, ich verstehe, dass es irgendwie cool klingt so, aber nee, wir brauchen jetzt einfach mal Zeit und wir sind halt nicht mehr die 12- oder die 15-Jährigen von damals. Wir sind bereit und jetzt ja irgendwie auch wie so ein neues Leben anzufangen.
Dann war das einfach Überinterpretation, so ein kleines Gerücht, das sich dann so total verselbstständigt.
Voll. Naja, wir haben vielleicht auch, also wir haben ja nie ausgeschlossen, dass wir auch mal eigene Sachen machen oder sowas.
Ja.
Oder halt jetzt, ne, wir sind ja trotzdem zwar eigenständige Menschen, es auch ist irgendwie anders. Aber wir haben nie gesagt, wir trennen uns und wir gehen jetzt getrennte Wege. Und wir
das
arbeiten.
Funktioniert ja gar nicht. Wir sind Zwillinge, Roman. Das ist ja keine Boyband, die irgendwann mal gecastet wurde, sondern wir sind halt einfach so, keine Ahnung, das geht ja gar nicht. Selbst wenn wir uns trennen, sind wir dann auch immer noch Zwillinge, weißt du?
Ja.
Wie neidisch bist du, Heiko, dass Roman einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat und du nicht?
Ey, das ist voll ich bin schon sehr neidisch auf jeden Fall. Vor allem, ich weiß, ich hab das schon. Das war irgendwann mal ein Thema und hab mir gesagt, hä? Er hatte den schon, bevor es die Lochis gab.
Wegen diesem Kiddie-Contest.
Wegen wer wird Deutschlands bester Kindersänger? Die beiden Dinge habe ich beide gewonnen.
Spaß.
Ich finde, es gibt einen schönen Bogen, den man quasi von eurem ganz anfänglichen Anfang schlagen kann zu Hero, zu dem, was ihr jetzt macht an Sound. Denn einer eurer allerersten Auftritte, habe ich irgendwie im Interview gehört, war beim Rheinischen Fischerfest Gernsheim.
Yes!
Da habt ihr Karaoke gesungen, weil euer Opa euch 5 Euro dafür versprochen hat.
Geil, Alter. Wo hast du das denn? Das haben wir bestimmt schon mal irgendwo gesagt.
Nee, das habe ich mir mal erzählt. Dieses Fischerfest Gernsheim ist bekannt für sein Fischstechen. Was ist denn Fischstechen?
Boah, das weiß ich nicht. Wir waren immer nur auf dem Autoscooter und als wir dann ein bisschen älter wurden, einfach nur saufen so.
So typisches Dorf, so Dorfkirmes quasi.
Ja, da treffen wir.
Ja, war schon ein bisschen größer. Das war schon ein bisschen. Das
Kleinstadtkirmes.
Kleinstadtkirmes. Und ja, da ich erinnere mich noch heute daran, wie alt waren wir denn da? Da waren wir so 8 oder so.
8 Jahre, waren neun waren wir.
Unsere Oma und Opa aus USA, die wohnen da, also die wohnen da irgendwie seit 30 Jahren und sowas. Die waren da damals zu Besuch. Und unser Opa, der hat uns dann gesagt, ja Jungs, stellt euch da mal hin, das war so ein Bierzelt da, aber mit Karaoke. Und dann hat er uns einen Fünfer gegeben und hat gesagt, ja für einen Fünfer, also ich glaube, wir hätten es so oder so gemacht, aber da hat er gesagt, ja Jungs, ihr kriegt einen Fünfer, wenn ihr euch da hinstellt und einen Song singt. Dann haben wir TNT von AC/DC da gesungen.
Und das wollte ich wissen, wie seid ihr denn auf TNT gekommen?
Das hat damit was zu tun, ich war in der, Heiko, by the way, das muss schon später gewesen sein. Es war safe, da waren wir so 10 oder 11, weil abdem ich 10 war, also ab der 5. Klasse, war ich in der Bandklasse. Das ist so, ne, bei manchen Schulen, die haben wir so Bläserklassen, wo dann irgendwie immer nochmal nachmittags irgendwie die Posaune ausgepackt wird. Und ich war in so einer Bandklasse, das heißt, jeder bei uns hat irgendwie
ein Instrument noch bekommen und wir haben dann nachmittags, durften wir irgendwie Musik machen, Rockmusik machen.
Welches Instrument hast du bekommen?
Gitarre habe ich mir halt ausgesucht. Und wir haben damals dann die ersten zwei Jahre halt so voll viel so Rock-Dinger gespielt, also auch so alte Rock-Dinger. Und TNT ist auch super easy, auf der Gitarre zu lernen. Und das war, ich glaube, TNT war damals sogar der erste Song, den ich auf der E-Gitarre so richtig konnte. So kannte ich halt den Song so richtig. Ja. Und du kanntest dir dann auch dadurch.
Klar, ich kannte noch so.
Also, ein Hit.
Und unsere Eltern, die waren nicht immer Rocker irgendwie, also beziehungsweise haben Rockmusik gehört.
Rocker waren sie nicht, aber
im Herzen dann wahrscheinlich schon.
Verstehe, also ihr habt von zu Hause die schon so ein bisschen Rockmusik mitbekommen.
Klar, so hier die ganzen so auch 70er, 80er, so das waren ja die großen Zeiten da auch. Also was heißt mitbekommen? Meistens war es so, unsere Eltern haben irgendwas laut im Radio aufgedreht. Ich war genervt davon, irgendwie als Kind und wusste auch nicht, was es ist, aber da war auf jeden Fall mal Gitarre zu hören. Deswegen war damals dann TNT irgendwie, damals der Song. Mhm. TNT, auch geil. Hat auch geil funktioniert.
Eine gute Nummer. Immer noch eine sehr gute Nummer. Aber deswegen, das schlägt so schön den Bogen zu Hero, finde ich, weil ja im Gegensatz zu euren Lochis-Alben, die ja sozusagen sehr poppig waren und sehr in Großbuchstaben das Wort Pop irgendwie verkörpert haben, habt ihr euch jetzt bei Hero für ein etwas, ich weiß nicht, authentisch ist immer so ein scheiß Wort, aber für so einen etwas realeren Ansatz entschlossen und macht irgendwie so Rock, aber auch so ein bisschen 80s, so ein bisschen Neudeutsche Welle, Punk hört man auf jeden Fall auch raus, so die Punk-Einflüsse und so, und macht so ein bisschen Handgemachteres sozusagen.
Ja, auch, also voll. Ich glaube, die ganzen Hero-Sachen, wenn man jetzt ein Genre sich aussuchen müsste, wäre es, glaube ich, trotzdem Pop. Aber halt einfach neuer Pop oder halt irgendwie anderer Pop. Also Heiko und ich feiern schon auch Popmusik und am Ende auch die ganzen Songs von Hero. Da sind Rock-Elemente dabei, da sind irgendwie Punk-Elemente dabei oder auch NDW so ein bisschen bei manchen Dingern. Bei einem Song zum Beispiel, der jetzt auf dem Album ist, Fuck You, da sind auch so Hyper-Pop-Elemente drin und die sind aber immer so super maximalistisch und Synthie und abgespaced und am Ende ist es dann trotzdem irgendwie Pop. Wir haben einfach Bock, wir lieben Popmusik, aber halt Pop, den man nicht erwartet.
Ja.
So, oder halt, weißt du, neuen Pop. So, vor allem im Deutschpop, ich habe da schon das Gefühl, dass man die letzten Jahrzehnte vieles Gleiches gehört hat. So.
Und Pop hat auch wirklich ein Problem oder hatte lange Zeit Probleme, cool zu sein. Ich finde, da ist die letzte Jahr viel passiert, weil auch irgendwie alles gefühlt, also die erfolgreichsten Rap-Songs sind irgendwie Pop und die erfolgreichsten Punk-Songs irgendwie auch. Also irgendwie verschmilzt gerade alles. Absolut. Deswegen finde ich so ein Genre zu bestimmen,
ein bisschen
weird. Das geht, glaube ich, dann eher um so ein Vibes oder whatever, wie man es auch sagen will. Aber ja, ich gebe dir da voll recht. Also ich glaube schon, dass diese Zeit der Neufindung oder der Neusortierung und auch einfach des Experimentierens, gerade wenn man drüber nachdenkt, wir haben das erste Dreivierteljahr, als wir angefangen haben, am Hero Sound zu arbeiten, haben wir echt nur zu zweit bei uns in Darmstadt im Studio und haben da einfach rumgebastelt haben davor irgendwie die ganzen alten Rockalben oder keine Ahnung, Linkin Park hoch und runter gehört und auch mal Dinge, die mit denen wir uns gar nicht so wirklich beschäftigt haben zu dieser Lochis-Zeit, weil dafür vielleicht gar keine Zeit da war, um sich mal wirklich mit der Kunst zu beschäftigen. Naja, und
aber auch mal Gedanken zu machen, was man eigentlich auch selbst will oder geil findet, weil so damals zu den alten Zeiten war es dann oft so, man geht ins Studio und meistens hat der Produzent schon irgendwie eine Idee von einem Sound, das soll dann irgendwie nach aktuellem Pop klingen
oder nach den Lochis
klingen. Mhm. Und es war so, okay, let's go. I don't know, wir haben schon immer irgendwie, waren schon mal ganz gut um Song schreiben und in Melodien und sowas, aber so soundmäßig war es immer relativ vorbestimmt leider.
Ja.
Und da war es dann wirklich so, dass wir uns wirklich mal auch einen Schritt nach hinten gehen konnten. Und auf einmal fiel mir wieder ein, ey, was ist eigentlich, ey, meine erste CD war doch von Tokyo Hotel. Wie geil war das denn damals? So, das waren die ersten, also ich find's ja mega geil, dass auch dieser Rock-Sound gerade eben wieder überall irgendwie zurückkommt. Mega geil.
Post
Malone, aber auch MGK, Machine Gun Kelly und auch in Deutschland kommt es ja jetzt. Und ich finde das mega geil, aber trotzdem war es jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, okay, da kommt gerade ein Trend, wir stürzen uns jetzt da drauf.
Ja.
Sondern wir haben wirklich erstmal das erste Dreivierteljahr nur wir beide im Studio erstmal herumexperimentiert und sind dann so auf diese Richtung wieder gestoßen, haben so ein bisschen herausgefunden, was wir irgendwie fühlen.
Ich weiß noch, bevor wir irgendwie mit Hero ein Label hatten oder überhaupt, bevor der Name Hero überhaupt stand, bevor wir uns mit Produzenten, also jetzt arbeiten wir, oder das ganze Album machen wir mit Alexis Troy, aber bevor wir in irgendeiner Form mit anderen Menschen musikalisch oder so zusammengearbeitet haben, haben wir unserem engsten Team, so nach einem halben, dreiviertel Jahr bei uns zu Hause im Studio mal so Songs gezeigt, so erste Demos, davon sind jetzt vielleicht, ich glaube ein Song davon ist auf dem Album oder zwei, aber das trotzdem, haben wir Songs gezeigt, nur von uns beiden gemacht und produziert und so und aufgenommen, einfach nur so Demos und nach so dieser Dreiviertelstunde Listening-Session bei uns zu Hause, irgendwie Darmstadt, Das war ein bisschen unerwartet, weil ich hatte jetzt nicht gedacht, dass da teilweise irgendwie, dass die Gitarren so laut sind oder dass der Roman mal so laut rumschreit. Das war sehr, sehr schön zu sehen, weil man wirklich, glaube ich, auch gemerkt hat, okay, da passiert gerade was und das ist schon auch musikalisch einfach wirklich was anderes als damals.
Wie war das denn überhaupt? Also wie muss man sich das vorstellen? Mhm. Wie gesagt, viele, viele Jahre, Riesentrubel und so und dann selbst entschieden, okay, Feierabend erstmal, Schlussstrich, neue Erfindung, neuen Weg und so. Dieses Dreivierteljahr, von dem ihr sprecht, wo ihr, in dem ihr quasi den Hero-Sound gesucht habt und so, und wo einfach auch, wo ja keiner was von euch wollte, wo ja nix war, so ja. Einfach nix, wo einfach totale Ruhe war, war das so richtig erholsam, dass man so gedacht hat, oh geil, es ist einfach, ich kann mich hier jetzt voll auf den Sound konzentrieren und kann mich aufs Mucke machen konzentrieren und nichts anderes muss mich kümmern? Oder ist es auch so ein bisschen so, hat man so einen gewissen Druck, hat man Schiss, wird das Label shoppen hinhauen, also werde ich jemanden finden, der es veröffentlicht, werde ich es schaffen, irgendwie wieder relevant zu sein oder, also das ist ja auch so eine Sorge, die man dann hat, irgendwie, weil man ja weiß, dass die Leute heutzutage so schnell vergessen. Die Angst schwingt ja wahrscheinlich immer mit, oder?
Geht sogar. Also in diesem ersten Dreivierteljahr hatten wir echt irgendwie gar nicht so diese Gedanken. Vielleicht, weil wir auch unterbewusst einfach sehr an uns geglaubt haben und einfach wussten, irgendwie werden wir unseren Weg da finden.
Ja.
Und das erste Dreivierteljahr, es war wirklich eigentlich echt ein Gefühl von purer künstlerischer Freiheit. Ja, so, man geht in einen neuen Raum, jede Wand ist weiß auf einmal. Du kannst anfangen, wo du willst und mit welcher Farbe du willst. Und es war super. Super, super geil. Und das haben wir wirklich gebraucht, glaube ich. Weil, guck mal, am Ende Musik war ja wirklich schon immer das, was uns angetrieben hat, was uns am allerwertvollsten war, was wir am meisten geliebt haben und was wir auch, glaube ich, immer mit am besten konnten. Also auch Songs schreiben und alles. Und wir hatten nie wirklich die letzten Jahre dann die Möglichkeit, obwohl es eigentlich immer in unserem Herzen war, uns so sehr dem mal zu widmen. Und das war so eine wertvolle Zeit. Ich will by the way auch sagen, es war jetzt nicht so, dass wir nach diesem Dreivierteljahr uns dann schon, dass wir wussten, wie Hero wird und dass wir uns dann selbst gefunden haben. So wir haben das erste halbe Jahr 2021, also als Hero dann losging, so das erste halbe Jahr haben wir auch noch, sind wir da gestolpert und dann war es da links die Extreme, da ein bisschen die Extreme und es war der Sound und der Sound und ich glaube, wir haben vor allem im letzten halben Jahr auch nochmal viele, viele Schritte gemacht, um uns so ein bisschen noch mehr selbst zu finden und auch erstmal so ein bisschen zu realisieren, Reality-Check, okay, wer bin ich überhaupt? Wer bin ich wirklich? Und wer, also nicht, wer will ich gerne sein, sondern was bin ich? Und damit dann weiterarbeiten. Aber das hat echt auch gebraucht. So selbst als dann Hero schon da war, sag ich mal, und das dann unser neues Leben war, war es noch nicht so, dass wir uns sofort, dass diese Suche nach sich selbst zu Ende ist.
Ja. Ja, das ist ja hoffentlich noch lange nicht.
Nee, natürlich, nee, genau. Aber ich meine nur, das wollte ich nochmal reingehen, weil es irgendwie, ich bin einfach sehr, sehr froh auch über dieses letzte halbe, dreiviertel Jahr nochmal, weil wir da echt nochmal, auch nochmal viele, viele Sprünge, glaube ich, gemacht haben, auch für uns selbst.
Jetzt fühlt sich auch alles so schlüssig an. Sowohl die Songs, die auf dem Album sind, der Albumname, Teen Star Dilemma, ist halt irgendwie auch, wir haben lange, lange Zeit nach einem Albumname gesucht, hatten 1000 Ideen, hatten schon eigentlich einen ganz anderen Namen irgendwie im Kopf, den wir auch schon überall kommuniziert haben. Und dann waren wir dann irgendwann nachts an einer Bar nach einer Writing-Session mit einem Freund und schon, das kennen wir schon seit Jahren, einem Songwriter, mit dem wir an einem Song geschrieben haben. Und dann waren wir irgendwie alle halb besoffen an der Bar und dann kam aber plötzlich wirklich so der Albumname, weil wir uns nie so richtig wohl gefühlt haben. Ja, es war ein Magic Moment so. Jetzt fühlt sich alles sehr, sehr richtig an und
so losgelöst.
Losgelöst, ja, und auch einfach ready to go so. Es ist jetzt nicht mehr, dass irgendwie im Hinterkopf was ist, boah, ja, nee, das stimmt nicht. Mhm. Also auf künstlerischer Seite, wenn es um die Musik geht, wenn es um die Visuals geht, wenn es um alles geht, sind wir jetzt
so bereit.
Mehr als bereit, ja.
Das ist ja auch geil. Das ist ja so ein Reset, den ihr gemacht habt. Und dadurch seid ihr so frei, alles zu machen, was ihr wollt. Also das ist ja quasi der Witz an der Sache irgendwie. Aber es ist natürlich auch, wenn man das so macht und dann sich hinsetzt und sagt, sorry, dann lass uns jetzt mal überlegen, welchen Sound wollen wir wirklich machen. Da gibt's ja 1000 Möglichkeiten. Ihr seid ja jetzt, ich schätze euch ja jetzt auch als Leute ein, die irgendwie jetzt nicht nur einen Musikstil mögen, sondern die alles irgendwie spannend und interessant und in jedem Genre irgendwas finden, was sie irgendwie geil finden und so. Und wenn du dann dich da hinsetzt und sagst, so, jetzt überleg mal, was wollen wir machen, da ist doch wahrscheinlich erstmal eine sehr große und lange Zeit des Experimentierens, wo Songs entstehen, wo man dann auch ein paar Monate später sagt, wieso habe ich das eigentlich aufgenommen? Was war denn da die Idee?
Stimmt auf jeden Fall. Also da waren eigentlich auch Skizzen, auch wenn ich heute noch unsere Skizzen von damals reinhöre, auch viel Crap dabei. Wir sind aber von Anfang an, glaube ich, mit einer Einstellung reingegangen, dass wir irgendwie auch ein bisschen disruptiv arbeiten wollen und halt jetzt irgendwie auch bewusst Dinge anders machen wollen und auch mal Regeln brechen wollen.
Ja.
Ich glaube, das hat auch so ein bisschen was mit diesem Schmerz, der irgendwie in uns schlummert, zu tun, einfach weil man halt jahrelang von so vielen Ecken unterschätzt wurde oder in Schubladen gepackt wurde und alles so, und das ist irgendwie für uns nochmal ein Antrieb mehr, jetzt noch mehr die Tür einzutreten und eins und gefühlt eins zu zeigen und halt aber dann auch anders Dinge zu machen so. Und wir haben halt irgendwie angefangen, irgendwie so Pop-Rock und sowas wieder irgendwie dann auch rauszubringen. Da war das hier in Deutschland auch so ein bisschen, also wir hatten ja auch Gespräche mit anderen, mit Radiosendern und sowas, da war das fast verpönt,
als
wir
siehst du
eine scheiß E-Gitarre reinzubringen. Und das war uns aber dann egal. Und das zieht sich jetzt irgendwie auch schon über das ganze Jahr so. Wir haben mit Alexis Troyer auch irgendwie jetzt einen Produzenten und jemand im Team, der einfach auch genauso weird ist wie wir, im Sinne von, der hat auch Bock auf neuen Scheiß, auf Kram, der anders klingt, der mutig ist, so, der halt auch nicht generisch ist, im Gegenteil, und trotzdem irgendwie, ach, keine Ahnung, der, das macht so viel Spaß gerade, es ist so interessant, weil es so ein bisschen, es fühlt sich so fast schon teilweise rebellisch an. Genau das wollen wir aber auch, weil wir, glaube ich, vielleicht noch mehr wegen unserer Vergangenheit, ja. Ich meine, dieser Move damals, allein, dass wir unsere erste Karriere in den Nagel hangen, das ist ja auch, damit haben die wenigsten, haben das erwartet, haben damit gerechnet, so, und dann waren wir irgendwie eine der ersten, auch damals in dieser Szene, die diesen Schritt gegangen sind.
Ja.
Und haben da wieder irgendwie gefühlt so eine kleine Tür eingebrochen. Und das finde irgendwie zieht sich das über unsere ganze Karriere schon. Und jetzt gerade umso mehr. Das
passiert einfach.
Jetzt, ja, genau. Ja, das passiert einfach. Da hast du recht. Aber es macht auch irgendwie Spaß.
Aber wir haben letztens darüber geredet. Ich glaube, vielleicht hängt es auch damit zusammen. Und ich glaube, dieses Zwillingsdasein ist, oder dieses Gefühl, einen Zwillingsbruder zu haben, beziehungsweise jemanden, der immer für einen da ist, das ist viel tiefer und viel deeper, auch in unserem echten Leben und auch bei großen Entscheidungen.
Es gibt so ein Urvertrauen.
Genau, ich glaube, das ist so, man redet da so wenig drüber, aber ich glaube, das macht wirklich was mit einem. Zumindest macht das was mit mir, weil es ist ja teilweise, ich denke mal schon, dass es mutig ist, solche Schritte zu gehen und auch mal Dinge zu machen, die unkonventionell sind, wofür einen Leute auch verurteilen möchten und wollen und werden, die auch mit Risiken irgendwie in Verbindung stehen. Naja, und dieses Urvertrauen, von dem du gerade angesprochen hast, dass das eigentlich alles so scheißegal ist. Dass dann alles scheitert und selbst wenn uns keiner mag und sich keiner neben mich stellen wird in meinem Leben, dann weiß ich, mein Bruder ist noch da.
Habt ihr immer noch euch, ja, absolut. Ja.
Das Album beginnt ja mit Verwandte Seelen, so heißt der Song. Da geht's ja auch eigentlich darum, stimmt.
Mhm.
Ja. Also das ist ja genau das Thema.
Ihr habt jetzt schon ein paar Mal Alexis Troy erwähnt, der euer Album jetzt produziert hat, der ja eigentlich, würde man meinen, erstmal aus einer ganz anderen Ecke kommt, weil der hat Rin produziert, Kollega produziert und so, also so diese Rap, Gangster-Rap, Hip-Hop-Sache. Und jetzt arbeitet ihr mit ihm zusammen. Ich habe über ihn gelesen, dass er quasi aufgewachsen ist. Seine erste Kassette war In the Air Tonight, das Phil Collins-Album. Und er ist dann ein riesengroßer Guns N' Roses-Fan gewesen. Also wir sehen, der Mann hat durchaus auch Rockwurzeln und die lebt er jetzt ein bisschen mit euch aus, oder?
Ey, wenn man bei ihm mal im Studio ist, der hat da irgendwie 5, 6 Gitarren rumstehen. Der hat da eine, wie nennt man das, wenn so ganz viele Amps aneinander, eine Amp-Chain auf dem Boden. Also Alexis ist, wenn es um Rock oder Metal, Gitarren, Punk, da schlägt, glaube ich, ein ganz, ganz großes Herz und das kann er auch total gut. Und wir haben uns auch erstmal, als wir ihn getroffen haben und auch dann zusammengearbeitet haben, wir hatten viele, viele Gespräche auch über dieses Genre und über diese ganze Zeit. Und Alex ist einfach auch ein crazy Musiker so und hat so ein großes Verständnis für Soundästhetik. Aber auch, und das war uns halt ganz wichtig, auch wie man Genres miteinander vermischt. So zum Beispiel bei Kuss an dich oder auch bei Fuck You. So, da würde ich fast sagen, wir haben so ein bisschen diese Punk-Welt teilweise, Punk-Rock-Welt, Pop mit so Anime, Bubblegum-Stuff. Ja. Das haben wir vermischt und das auf einmal funktioniert. So, auf einmal vermischst du Schwarz mit Weiß und da hat er einfach ein unfassbar gutes Gespür für. Und es macht einfach unfassbar viel Spaß, mit ihm zu arbeiten, weil er halt irgendwie, weil er auch einfach brennt. So, und wir brauchen Leute, vor allem in unserer Position brauchen wir Leute, die auch brennen und die an uns glauben. Und damit meine ich nicht, dass alles Ja-Sager sind, im Gegenteil, die müssen straight ehrlich zu uns sein. Aber wir brauchen und wir sind so froh, dass wir so viele Leute um uns herum haben, die, und wir sind das für uns ist teilweise echt, wir checken es teilweise selbst nicht, warum wir dann irgendwie dieses Glück auch haben. Aber wir haben so viele Leute, auch im Label, im Team, auf musikalischer Seite, die irgendwie dann doch an das Projekt und an uns glauben und das ernst nehmen und das spüren wir bei Alexis auch total und ja, ist schon echt, wir sind sehr, sehr glücklich darüber. Hätten nicht damit gerechnet, dass er irgendwie Bock hat, oder was heißt nicht, dass er Bock hat, aber dass es irgendwie zustande kommt, weil er halt er ist so und umso dankbarer sind wir, dass es jetzt so eine geile Zusammenarbeit wurde.
Ist ja auch ein Frankfurter Bub.
Echt?
Das ja, klar. Natürlich, Roman.
Stimmt, ja, klar. Ja, voll. Stimmt, ich erinnere mich.
Aber dann brauche ich dich das ja gar nicht mehr fragen, weil ich hätte jetzt gedacht, dass es da so eine gewisse auch hessische Connection zwischen euch gibt.
Boah.
Zusammen irgendwie ein Bembel, trinken.
Nee. Also, wäre ich auf jeden Fall down mit, aber kam bisher noch nicht voran. Nee.
Also nee, kann ja noch passieren.
Frag ihn mal. Ich muss ihn mal fragen. Album ist jetzt fertig, jetzt können wir eigentlich mal mit ihm auch Bembel trinken. Ja.
Apropos Album ist fertig. Das Album kommt ja jetzt im Mai raus. Mhm. Mitte Mai, am 13. ist Album-Release.
An unserem Geburtstag.
Genau, an eurem Geburtstag. Das ist natürlich sehr clever, wenn man das so legt, weil dann die Plattenfirma auch die Geburtstagsparty zahlen muss.
Geil. Tja, das war der Grund.
Ja. War das Zufall oder habt ihr gedacht, das ist doch geil, wenn es am Geburtstag rauskommt?
Also wir wollten den auf jeden Fall das Album nicht zu spät rausbringen. Ja. Eigentlich, das ist ganz lustig, eigentlich wollten wir, also der erste Plan damals war, das erste Hero-Album am 3. September erscheint.
Also letztes Jahr.
Letzten Jahres und dann kam am 3. September aber kein Album, sondern Kuss an dich.
Ja.
Und seitdem ist so viel passiert, das war ganz spannend. Irgendwie, aber
seitdem ist auch musikalisch aber so viel.
Das meine ich ja, das war irgendwie irre so, weil wir dann auch gesagt haben, okay, nee, wir brauchen noch Zeit. Ja, aber wir wollten das Album jetzt nicht irgendwie zu spät im Sommer raus, sondern es dann, wenn es sich richtig gut anfühlt. Jetzt haben wir Mitte Mai war für uns sowieso so, Mai, Juni war für uns irgendwie so ein Thema. Mhm. Und dann haben wir auch gesagt so, hey, warte mal, wir haben am 13. Mai Geburtstag, wir werden irgendwie bald 21.
Das war Heiko, ganz kurz, ich muss dazu sagen, es war ein kompletter Zufall.
Ja,
wir haben einfach, also wirklich.
Dass auch ein Freitag ist, weißt
genau,
du?
Genau, wir haben einfach, wir hatten schon angepeilt, irgendwie Mai rauszukommen mit dem Album, weil es irgendwie auch, ich finde, es passt gut in genau diesen Monat, weil es irgendwie so, weil auch der Mai ist ja irgendwie so ein Monat, erstmal wird es wieder warm, aber trotzdem ist es trotzdem, ist noch viel so, es gibt so viel, Mai steht für mich immer so von, steht für mich so für so neue Energie, so.
Ja, so. Gerade in diesem Jahr, wo man ja das erste Mal glaubt, dass dieser Mai mal wieder ein bisschen freier sein könnte als die letzten zwei Jahre.
Voll. Und ich glaube, dass wir diese neue Energie auch mit dem Album irgendwie, ja, vielleicht so ein bisschen ins Land tragen können, in die HörerInnen und vor allem auch irgendwie die Musik.
Naja, auf jeden Fall war Mai so eh irgendwie angepeilt, dann schaue ich so, ohne Scheiß, einfach, wir schauen dann so durch den Kalender und dann Freitag, ich gucke mir dann nur die Freitage an oder wenn man sich da Freitag, genau Mitte Mai, perfekt, 13. Mai auch, ist ja unser Geburtstag. Und das ist ohne Scheiß wirklich ein Zufall, aber es ist ein geiler Zufall, weil irgendwie, ich meine, Teenstar-Dilemma kommt an unserem 23. Geburtstag. Das ist schon irgendwie ein geiles Match so. Und wir feiern dann auch irgendwie unser Geburtstag auch mit unserem Album, obwohl unser Album, der Album-Release wird sich wahrscheinlich ein bisschen größer anfühlen als unser Geburtstag.
Und das ist irgendwie fast genau 3 Jahre, nachdem wir das Ende der Lochis-Video hochgeladen haben.
Voll, das ist irgendwie macht das Sinn.
Ich kam am 11. Mai damals raus.
Ja, das macht irgendwie Sinn und das ist aber Zufall. Und es ist der Freitag der 13.
Ja, aber das war für mich immer, die 13 war für mich immer schon eine Glückszahl. Deswegen
vielleicht
releasen
dann
auf jeden Fall. Ich habe wirklich, Gölzer ganz genau gesagt, es kommt am 13. raus, ich will noch 13 Songs auf dem Album haben. Das ist irgendwie, hat sich richtig angefühlt.
Na, sehr gut.
Ja. Konnte ich durchsetzen.
Und jetzt, ihr habt gerade erzählt, dass ihr das quasi noch ein bisschen geschoben habt, weil ihr nochmal dran gearbeitet habt und so einen Song geschrieben habt. Seid ihr denn jetzt mit dem Album zufrieden oder denkt ihr schon ans nächste Album und seid schon am Songwriting und sagt so, oh Mann, ich muss jetzt weitermachen?
Also gerade eben stand jetzt es so, also wir haben original morgen Masterabgabe, also wir quatschen ja heute und ich glaube morgen ist der Tag oder übermorgen, Alter, wo wir Masterabgabe, ich habe gerade kurz bevor wir hier, Entschuldigung, habe ich mir auch Mixes angehört auf dem Kopfhörer, also das ist wirklich jetzt ein bisschen... Und ich hab voll Bock.
Allerheißeste Phase.
Ja,
das war geil. Gestern hatten wir einen Musikvideodreh hier zu dem Song, der, wenn die Folge rauskommt, glaube ich.
Zu schön, um wahr zu sein.
Ist genau. Ja, und zu schön, um wahr zu sein. Und es war lustig, weil Roman übernimmt dann das Mix-Abhören und Co. bei uns mehr. Und wir haben so die ganze Zeit irgendwie, wir stehen vor der Kamera und dann parallel aber die ganze Zeit AirPods irgendwie rein und mit Alexis schreiben und so, ja, dies, das.
Ja, ja.
War, aber naja, diese Phase ist gerade.
Nee, auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt auch echt richtig Bock, mal kurz 2 Monate lang oder so.
Füße hoch.
Nicht Füße hoch, weil jetzt geht die ganze Promo los. Da haben wir auch richtig Bock drauf. Also wir wollen ja auch, das Album fertig, aber wir wollen ja auch, dass die Welt was davon mitbekommt. Da freuen wir uns auch drauf. Aber ich habe jetzt auch richtig Bock, mal kurz 2 Monate einfach keinen Schritt in dieses Studio zu gehen und mal kurz auch eine Pause zu machen, weil die letzten 2 Monate waren super intensiv. Wir waren nur im Studio, haben so viel auf, wir haben bauen zu Hause ein Studio, ne? Und nehmen da auch eigentlich fast alles auf. Also Vocals nehmen wir alles bauen zu Hause auf.
Ja.
Und dann mache ich auch immer alles ready und schicken es dann. Die letzten 2 Monate waren richtig anstrengend so. Und da freue ich mich jetzt auch einfach mal. Ich habe da wirklich Bock drauf, jetzt mal Abstand zu haben. Und jetzt, Musik ist jetzt abgeschlossen. Wir sind mega happy damit. Dieses Warten und diese Geduld hat sich so gelohnt. Also auch als wir Kuss an dich, wie gesagt, das war schon immer so ein Knackpunkt, weil dieser Song, der ging ja irgendwie total ab. Wir haben das auch irgendwie letzten Sommer, wir haben es auch irgendwie so ein bisschen gebraucht, glaube ich. Sowas braucht es dann auch und damit kann man nicht rechnen, aber es war so ein Enthusiasmus, der da durchaus gelöst wurde. Wir haben durch diesen ganzen Wahnsinn rund um diesen Song und diesen Roadtrip und alles, was wir da gemacht haben, auch wirklich nochmal so ein bisschen mehr erkannt, was uns vielleicht auch ausmacht. Was wir haben so im letzten halben, dreiviertel Jahr haben wir wieder so an Leichtigkeit gewonnen, die uns am Anfang vielleicht ein bisschen gefehlt hat. Und diese Leichtigkeit, die ist auch jetzt nochmal ins Album geflossen und in alles drumherum. Ich glaube, nur mit dieser Leichtigkeit haben wir es geschafft, so einen Albumname zu finden. Und jetzt auch mit einer Leichtigkeit und mit einer breiten Brust hier durch das zu gehen, was jetzt kommt.
Ja.
Es fühlt sich so gut an, die Musik fühlt sich so gut an, wir sind alle so happy, dieses Album ist so stark geworden. Und jetzt geht's darum, dieses Album und die ganzen Songs in den nächsten Monaten halt der Welt zu zeigen.
In die Welt zu bringen.
Ja, ja. Mann.
Ja. Ja, sensationell. Ich durfte auch schon reinhören. Ich finde es auch ein sehr gelungenes Album.
Dankeschön.
Ein extrem schlaues, hörenswertes Songwriting. Ich finde es auch sehr, sehr gereift. Also man hört euch wirklich an, dass ihr irgendwie schon eine Menge hinter euch habt und euch irgendwie entschieden habt, nochmal irgendwie so ein bisschen einen neuen Weg einzuschlagen und das irgendwie sehr bewusst tut. Also es ist wirklich kein Album, das irgendwie so hingerotzt klingt, sondern im Gegenteil. Das klingt sehr, sehr durchdacht. Das finde ich echt ein sehr starkes Pop-Rock-Album. Fuck You hat mir auch sehr gut gefallen.
Dankeschön.
Extrem guter Song. Wenn ihr jetzt Songs schreibt heutzutage, habt ihr da noch so eine Schere im Kopf? Ich habe hier schon oft mit MusikerInnen gesprochen, die sagen so, naja, heutzutage sagt die Plattenfirma immer, am Anfang muss der Refrain sein, damit das TikTokable ist und so.
Naja.
Oder macht ihr euch davon völlig frei und sagt, also, wir wollen in erster Linie gute Songs schreiben? Und
in erster Linie wollen wir gute Songs schreiben. In zweiter Linie sind wir auch kleine Popsäue, wir lieben gute Popmusik und mir gefällt ein Song einfach dann teilweise, das trifft nicht auf jeden Song zu, aber mir gefallen auch einfach Songs, die eine gute Hook haben und die ins Ohr geht und auch geile Mellos haben.
Klar, oder die auch mal nur 2 Minuten 20 dauern, voll. Aber dafür ist dann alles erzählt und es ist so snackable.
Und vor allem, ja, weißt voll. Also, weißt du? Letztens ein Kumpel irgendwie ein paar Songs gezeigt, da meinte er auch, boah, hier, ja, mach doch mal einen Song, der irgendwie bis in 4-5 Minuten geht oder so. Und ich habe ihm auch gesagt, hey, wenn dieser Song irgendwann kommt, dann ist das so, aber nur weil ein Song irgendwie, keine Ahnung, 2 Minuten 30 geht, dann machen wir das nicht, um irgendwie, keine Ahnung, den perfekten Song fürs Streaming zu haben oder sowas, sondern einfach, weil es sich richtig anfühlt und vor allem nicht falsch, irgendwie noch auf Krampf, weil es irgendjemand sagt,
komm, mach noch ein Gitarrensolo rein.
Ja, ist ja, kann ja geil sein, gerade live. Oh,
kann mega geil
sein. Ich freue mich da so sehr, wenn die Hero-Songs auf die Bühne kommen, dann auch mal wirklich Songs wirklich vielleicht doppelt so lang zu spielen, wer weiß, nur eine Rockversion aus Songs zu machen. Ich würde schon sagen, dass gerade beim Songwriting, da eigentlich wirklich Großteil wirklich 100% bei uns liegt und wir sind nicht irgendwie
beratungsresistent. Im Gegenteil. Es ging dir, glaube ich, mehr, ob wir jetzt sagen, okay, wir versuchen jetzt das Muster so zu treffen, dass es auch perfekt auf TikTok passt. So. Weißt du?
Ach, keine Ahnung. Ey.
Ich weiß nicht, ich will nicht wissen, ob, ich glaube gar nicht, dass ihr das macht, sondern ich will wissen, wie sehr man daran auch denkt.
Also ich habe die Frage gerade falsch verstanden.
Genau, deswegen lass mich mal reden, Heiko. Nee, weil sonst verredet er sich wieder hier.
Nee, ich habe nur die Frage falsch
man verstanden. Man denkt, also ich glaube, also zumindest, ich kann es nur von mir sprechen, beim Songwriting denke ich nur daran, so okay, ist das jetzt TikTokable, ist das jetzt geil fürs Radio oder so, scheiß drauf. So, am Ende muss erstmal der Song stimmen. So. Aber was halt geil ist, wenn man dann im Nachhinein oder wenn man auch jetzt schon irgendwie, wenn man jetzt irgendwie so in die Hook geschrieben hat oder wenn man jetzt schon irgendwie mitten im Songwriting ist und man hat schon was und auf einmal merkt man, das war zum Beispiel bei Fuck You so, zwischendrin merkt man dann so, boah, fuck, ey, das klingt ja auch, das passt auch gut auf 30 Sekunden ADHS, Plattform, TikTok, das passt dann auch gut rein, aber halt gar nicht jetzt negativ konjunktiv, sondern das ist dann irgendwie ein netter Zufall.
Und das ist ja auch schön, ich meine, wenn man einen Song macht und man liebt den Song und man findet den ultra geil, dann will ich auch, dass den viele Leute hören. Das ist einfach schön. Wenn man dann natürlich, dann schauen wir schon, okay, hey, welcher Part passt denn gut, um das Ding irgendwie ja auch im WWW, im Netz irgendwie abgehen zu lassen. Wie man
aber wir sind sehr, sehr, ich glaube, und das ist wirklich so, wir sind beim Songwriting, bei den Toplines, beim Melodienfinden, bei allem, sind wir sehr, sehr intuitiv und also eigentlich alles ist intuitiv und passiert nur nach einem Gefühl. Es ist wirklich nicht so, dass wir uns jetzt hier Gedanken machen, okay, wie natürlich macht man dann irgendwie, selbst wenn sich irgendwelche Sachen wiederholen oder wenn man irgendwie einen Satz bewusst wiederholt, einfach zweimal hintereinander, ist es nicht, weil wir dann sagen, okay, das müssen wir jetzt wiederholen, weil das passt irgendwie in die Hit-Formel, sondern weil es sich intuitiv so anfühlt. Mhm. Vielleicht liegt es daran, weil wir halt, guck mal, weißt du, mit welcher Musik wir groß geworden sind? Das ist halt diese ganzen 2010er Pop-Banger von Katy Perry über Tayo Cruz und die ganzen, ne, ja, so diese Zeit. Max Martin Generation, so, Dr. Luke, dieser ganze, also, der ist jetzt umstritten, aber ich meine nur, dass das, wir sind so mit diesem Pop irgendwie groß geworden. Das ist so, darunter verstehe ich erstmal Pop, so, also das ist, und das ist, glaube ich, so tief in uns drin, das ist so, und deswegen, immer wenn wir irgendwie Songs schreiben, das ist immer intuitiv und immer einfach eigentlich rein gefühlsbasiert, vor allem bei den Melodien und so. Klar, Text macht man sich da Gedanken, okay, wie schafft man es, auch teilweise komplizierte Themen so zu formulieren, dass sie irgendwie, dass sie greifbar sind und dass sie zugänglich für die Leute sind.
Oder auch jemanden berühren.
Ich finde, das meine ich.
Und ich finde, gerade beim Writing, das mussten wir auch jetzt irgendwie lernen, oder das hat sich auch erst so ergeben, teilweise ganz bewusst nicht mit diesen riesen Metaphern und riesen Bildern zu arbeiten, sondern
ausspucken, wie es ist. So.
Ja, nee, wir versuchen, oder gerade beim Writing versuchen wir teilweise wirklich, versuchen das so zu schreiben, wie man auch denkt oder ja, wie man fühlt. Also, ich weiß nicht, man kennt das, gerade wenn es einem schlecht geht, so irgendwie diese Stimme in meinem Kopf oder also diese, wie man es beschreibt, einfach man selbst, wie man denkt, ja, wie man fühlt, und das irgendwie in Worte zu fassen, ich finde, das ist teilweise sehr schwer, aber absolut, wenn man es schafft, dann berührt es irgendwie auch die Seele, und das, keine Ahnung, finde ich auch beim Hören von anderen Artists immer sehr, sehr schön und sehr wichtig.
Hero Teen Star Dilemma erscheint am 13. Mai. Yes. Jetzt gerade die Single Zu schön, um wahr zu sein. Natürlich die Single Kuss an dich, auch immer noch ein sehr sehenswertes Video mit der größten Klimax, die es im deutschen Videowesen wahrscheinlich jemals gegeben hat. Also sehr sehenswert, vor allem sehr hörenswert. Ich wünsche euch wirklich den allergrößten Erfolg der Welt mit diesem Album. Ich bin mir sehr sicher, dass sich diese Beharrlichkeit, die an den Tag legt, auszahlt. Weil wer hätte es verdient, wenn nicht ihr? Also das ist
Gott, mein Herz.
Da wünsche ich euch wirklich das Allerbeste. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier eines Tages wiedersehen und dann mal gucken, was in der Zwischenzeit passiert ist. Bis dahin, passt auf euch auf. Schön, dass ihr da wart.
Ja.
Und vielen Dank für dieses Gespräch.
Dankeschön.
Und liebe Songpoeten-ZuhörerInnen, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei den Songpoeten. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Songpoeten ist ein Podcast der Sony Music Entertainment Germany, erdacht und kreiert von Alexandra Falken und Petra Delmar, moderiert von Nils Bokeberg und produziert von Pool Artists. Und natürlich mit freundlicher Unterstützung der Sony-Künstler und Freunden. Der Intro- und Outro-Song Wann immer wird uns freundlicherweise von Luca zur Verfügung gestellt.